Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
Und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns alle zwei Wochen hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Heute sind wir mal etwas weniger aktuell unterwegs und haben ein bisschen zurückgeguckt in der Filmgeschichte. Wir sprechen über eine deutsche Jugend. Georg, hilf mir mal bei der französischen Aussprache. Une jeunesse allemande.
Allemande.
Top.
Studenten der Freien Universität haben in den vergangenen Jahren wiederholt Ärger und Unwillen ausgelöst. Auf einer Veranstaltung stoßen randalierende Studenten den Rektor vom Mikrofon und terrorisieren die Versammlung. Sie verteilen Flugblätter, in denen ihre Lehrer als professorale Fachidioten bezeichnet werden.
Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss.
Ehrlicherweise ist die heutige Folge ein bisschen auch aus dem Grund geboren, dass, wie ich finde, das Kinoprogramm derzeit so wirklich richtig mau ist. Ich finde das dann doch interessant oder fast erschreckend zu sehen, wie stark die Qualität an Filmen abfällt, wenn so die Oscar-Season vorbei ist. Also ich finde, gerade läuft wirklich richtig wenig. Das könnte uns jetzt erstmal zur Kategorie Empfehlungen bringen, beziehungsweise was gibt's Neues, denn ich war in den letzten beiden Wochen im Kino. Ich habe mir zwei Sachen angeguckt. Das war zum einen die Kairo-Verschwörung. Hast du von dem gehört?
Ja, habe ich aber nicht gesehen.
Sehr durchschnittlicher Film von Tarek Saleh. Hochgelobt, hat auch den Bären bekommen bei der Berlinale für das beste Drehbuch. Ich glaube, weil das ein Film ist, der vielleicht eine Geschichte erzählt, die so noch nicht erzählt wurde, aber ich muss ehrlicherweise sagen, es hat sich ein bisschen angefühlt wie Tatort auf Ägyptisch. Das ist ein hartes Urteil, aber so ist es. Und dann habe ich mir noch angeguckt Sick of Myself, von dem du vielleicht gehört haben könntest. Der läuft so unter...
Ist wieder so ein Bubble-Film.
Ist ein Bubble-Film, genau, auf jeden Fall. Man konnte auch am Kino sehr gut schon sehen, fand ich, im Vorraum, wer in Sick of Myself gehen würde und wer nicht. Das ist der erste Spielfilm von dem norwegischen Regisseur Christopher Borgli.
Ich liebe, wenn du das aussprichst.
Ja.
Sehr engagiert.
Es macht einfach auch wahnsinnig Spaß. Auch die Originalfassung natürlich. Und ein kleiner Film, ein Film, der mir wahrscheinlich nicht so allzu lange im Gedächtnis bleibt, aber durchaus sehenswert. So viel zur These, gerade läuft nichts, aber dann am Ende vielleicht nicht so nachhaltig sehenswert. Das ist, ich finde aber trotzdem der bessere Triangle of Sadness, der bei uns ja ziemlich durchgefallen ist. Also schauen wir mal an, es spielt in der norwegischen Kreativszene. Es geht um einen Künstler, der irgendwie Möbel klaut und damit Kunst macht und seine sehr schöne, also beide sehr schöne Menschen, Oberschicht, viel Geld und sie steht so in seinem Schatten und es entspinnt sich so eine ganz toxische Beziehungsdynamik, die dann ins Absurde abdriftet, was aber gleichzeitig ziemlich lustig ist. Genau, ich will nichts verraten.
Okay, ja, interessant. Ich muss aber dazu sagen, das ist ja eine Hälfte der Wahrheit, dass uns nicht so viel ins Kino gezogen hat. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, ich hatte auch keine Zeit, ins Kino zu gehen.
Ja.
Du bist mir da netterweise entgegengekommen. Und wir haben uns dann auf einen Film geeinigt, den wir besprechen, den man streamen kann. Mich würde schon ein bisschen was interessieren, was aktuell läuft. Zum einen würde ich mir gerne die Aussprache angucken, Women Talking.
Ah ja, den hatte Wolfgang M. Schmidt so wahnsinnig verrissen. Der hat mir die Lust darauf so ein bisschen verhagelt.
Ja, ich habe sehr, sehr gemischte Kritik gehört, also sowohl sehr lobende als auch sehr, naja, vernichtende, ehrlich gesagt, habe ich nicht gelesen. Ich habe die im Katz-Film-Podcast, die haben, als sie die Oscars besprochen haben, auch über diesen Film geredet. Da gingen die Meinungen auseinander, aber ich habe mir gedacht, den kann ich mir durchaus anschauen, wenn ich es denn mal ins Kino schaffe irgendwann. Und Die Fablemans, den Steven Spielberg-Film, würde ich auch sehr gern gucken. Also ich verspreche mir von beiden jetzt auch nicht, glaube ich, so komplett, weil das klingt jetzt so abgeklärt. Ich habe Lust, beide Filme zu sehen, auch wenn ich mir vielleicht jetzt den Ball flach halte. Aber ich habe es genau, ich habe es einfach nicht ins Kino geschafft und dann haben wir gedacht, wir schauen mal, was auf Mubi so läuft.
Ja, Mubi. Ich weiß, du hast dich, glaube ich, jetzt tatsächlich nochmal angemeldet auf der Plattform. Ich bin da ja regelmäßiger unterwegs und wollte auch die Plattform nochmal empfehlen an alle ihr da draußen. Denn ich finde auch gerade wieder ist da echt viel Gutes unterwegs. Ich habe auch vorhin nochmal geguckt, was jetzt auch gerade in letzter Zeit so rauskam. Da läuft der Film I Am Love von Luca Guadagnino zurzeit. Den will ich unbedingt noch gucken. Dann gibt es gerade eine feministische Filmreihe mit einem deutschen Film, die allseitig reduzierte Persönlichkeit von 78. Da hatten wir auch kurz überlegt, ob wir den besprechen wollen. Dann läuft ein Film Queen of Earth mit Elizabeth Moss von 2015. Hast du den gesehen?
Nee, habe ich bei gesehen.
Habe ich auch mega Bock drauf. Ja. Burning läuft, ein koreanischer Film.
Der war auch sehr intensiv.
Leviathan, den wollte ich mir auch noch angucken. Kreuzweg und Alle reden über das Wetter von Annika Pinske. Also ich finde gerade auch in den letzten 14 Tagen ist da wirklich echt nochmal einiges.
Ja, ich würde gerne noch ein bisschen ergänzen.
Mach mal.
Sie haben auch gerade eine Paul Verhoeven-Reihe.
Ah.
Sie haben nämlich sowohl Showgirls als auch Total Recall als auch Basic Instinct, also full on 90s.
Ja,
Paul
stimmt,
Verhoeven
genau.
Auf der Seite.
Verhoeven.
Bleiben wir dabei, Namen möglichst authentisch oder was wir denken, was authentisch ist, auszusprechen. Basic Instinct ist auch so geil. Den habe ich schon lange nicht gesehen.
Geil.
Und dieses ist auch ein Faszinosum für mich. Der erotische Thriller der 90er Jahre. Ein Genre, was so.
Oh mein Gott, auf jeden Fall.
Genauso schnell dann wieder verschwunden ist, wie es kam. Also da könnte man auch mal einen eigenen Genre-Deep Dive zu machen.
Dann will ich noch kurz anbringen, dass Decoder Ring eine neue Staffel draußen hat.
Muss man kurz sagen, Decoder Ring ist ein Podcast.
Ach genau, ja, ist ein Podcast. Und die erste Folge heißt The Curious Case of Columbus' Message to Romania. Schon gehört?
Ich folge dem Podcast auch und es kam in meinem Feed, ploppte die neue Folge auf, aber ich habe es noch nicht gehört.
Ich habe vorhin angefangen reinzuhören. Interessiert mich auf jeden Fall, weil Columbus sowieso auch ein All-Time-Favorite ist. Und es gibt die Story, die Peter Falk mal erzählt hat bei David Letterman in einem Interview der 90er, dass er wohl mal in Rumänien zu Besuch sein musste auf Anfrage der rumänischen Regierung und im Radio dazu aufgerufen hat, den Anweisungen der staatlichen Behörden Folge zu leisten und doch wohl ruhig zu bleiben. Denn offenbar war es so, dass die Rumänen so große Fans von Columbo waren, dass als dann Columbo abgedreht war und keine neuen Folgen mehr rauskamen, die Rumänen den rumänischen Staat im Verdacht hatten, ihnen die neuen Folgen vorzuenthalten. Und die Regierung wirklich Angst hatte, dass Straßenschlachten ausbrechen würden und deswegen Peter Falk eingeladen haben und der dann im rumänischen Radio auf Rumänisch eine Ansprache gehalten hat.
Das ist ja wild.
Ja, sehr wild. Das sind meine Empfehlungen. Ah, und dann habe ich noch eine Empfehlung, die ist ganz klein, aber ich musste sie unbedingt noch anbringen. Denn ich habe mal wieder, wie immer eigentlich, alle 2 Wochen eine neue Ausgabe gelesen, der Buchreihe Naturkunden, die halt immer so ein kleines Büchlein ist über ein bestimmtes Tier. Und diesmal habe ich was gelesen über Füchse und ein Buch über Wölfe habe ich auch gelesen. Und in dem Buch kommt vor eine Szene aus Wes Andersons Fantastic Mr. Fox, die besprochen wird. Und ich möchte einfach nochmal empfehlen, dass man sich diese Szene auf YouTube auf jeden Fall mal angucken muss. Es ist nämlich die Szene in Fantastic Mr. Fox, wo der Fuchs mit dem Motorrad entkommt und dann anhält, weil der Wolf in der Distanz dasteht.
Ja, und er reckt die Faust in die Luft.
Es ist einfach ganz großes Kino. Es ist ganz großes Kino. Ich bekomme auch jedes Mal Gänsehaut. Es gibt den Clip auch auf YouTube so zu gucken. Dann auch mit der Musik von Alexandre, heißt der, glaube ich, mit Vornamen, Duplat, der die Filmmusik gemacht hat. Es ist einfach so eine Zusammenfassung dieses gesamten Filmes, weil es ja irgendwie darum geht, ist der Fuchs ein wildes Tier oder er hadert ja damit. Ist er wild, ist er nicht wild, ist er zivilisiert? Wer ist man wirklich? Nature versus Nurture.
Und der Wolf ist das Wilde, ne?
Und der Wolf verkörpert ja diese Wildheit. Ich weiß nicht, es ist einfach fantastisch, eine fantastische Szene, die irgendwie auch so eine Art Closure für den Fuchs ist. Und er erkennt irgendwas, genau. Und dann sind sie eben doch nochmal verbunden über dieses Recken der Faust und die Musik und Abgang Wolf. Fantastic. Auf jeden Fall Shownotes, safe, eine meiner allerliebsten, meine Lieblingsszenen.
Bald ja. Beim literarischen Quartett. Meine Lieblingsbücher. Ja, ich würde am liebsten gerade Aufnahmestopp drücken und mir die Szene direkt angucken bei YouTube.
Hast du noch eine Empfehlung mitgebracht?
Ja, ich habe geschafft, eine Sache zu gucken in den letzten Wochen neben dem Film von heute. Und das war Stutz, wie der Deutsche sagen würde.
Ah ja,
Stutz. Oder genau, Stutz, ja, Stutz, der Dokumentarfilm von Jonah Hill über seinen Therapeuten, der ihm ja auf seinem Lebensweg sehr geholfen hat und damit ja seine Vergangenheit aufzuarbeiten, aber sicherlich auch mit seiner Bekanntheit klarzukommen, der gleichermaßen ein Versuch ist, Menschen das näher zu bringen und die Instrumente an die Hand zu geben, die Jonah Hill selber durch Stutz an die Hand bekommen hat und die ihm so sehr weitergeholfen haben. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Huldigung. Und er möchte, glaube ich, diesen Menschen auch die, also auch seine Lebensgeschichte wird erzählt. Sowohl die des Psychotherapeuten als auch die von Jonah Hill. Und es gibt, ja, ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten. Der Film hat auf jeden Fall auch so eine Wendung drin, ob die sehr bewusst schon so geplant war und nur.
Ja, gute Frage. Da könnte man jetzt lange drüber reden. Ich glaube aber ja.
Ja, interessant. Ich habe mich da irgendwie entschieden, vielleicht, weiß nicht, naiverweise oder gutgläubigerweise, ja, dem Narrativ zu folgen, das sie vorgeben, dass das sich alles eben so entsponnen hat und beim Filmemachen die Entscheidungen dann erst so gefallen sind. Und ich finde vor allem auch, dass man wirklich so, ja, ein paar Instrumente an die Hand bekommt oder so ganz konkrete, wie nennt er das immer?
Tools,
ja, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, auch nach dem Schauen und die im Nachgang bei mir echt noch nachgeklungen haben, wie irgendwie The Shadow, ne? Also dieses Konzept von,
ja,
was ist die schlechteste Version deiner selbst, wie würde die aussehen, wie würde die reden, wie würde die sein, und dann stellst du dir die vor, das ist The Shadow, und dann unterhältst du dich quasi im Kopf oder auch wirklich mit dieser Person und redest mit ihr und begegnest ihr aber mit ganz viel Mitgefühl und akzeptierst sie, statt sie abzulehnen, so wie man das sonst macht. Und das hat mich irgendwie total lange begleitet, dieser Gedanke. Oder auch das Konzept vom String of Pearls, also dass eigentlich das Leben eine Aneinanderreihung wie auf einer Kette von ganz vielen Perlen ist und jede ist eine einzelne Aktion und eigentlich, und alle sind gleich viel wert, egal wie groß oder klein diese Aktion ist. Und es geht eigentlich nur darum, eine Perle nach der anderen aufzufädeln und halt immer weiterzumachen. Und in jeder Perle ist auch ein kleines Turd, wie er das nennt, also so ein kleiner Kackhaufen, weil es einfach nicht immer gut läuft und dass es okay ist, das zu akzeptieren. Also irgendwie, das waren schon doch sehr, finde ich, sehr konkrete Tools. Und ich fand es auch sehr erfrischend, dass da mal ein Psychotherapeut sitzt, der nicht sagt, ich höre dir einfach nur zu und die Antworten musst du schon selber finden, sondern der sagt, nee, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast. Das ist ja sein Ansatz. Und der ist sehr anders.
Das ist sein Ansatz. Ich glaube, das ist auch sehr, das ist doch auch ziemlich Ostküste gegen Westküste. Oder generell ist auch, glaube ich, eine relativ amerikanische Weise, psychotherapeutisch zu agieren. Das ist halt auch eine bestimmte Art von Denkschule oder Praxis, wie man eben Psychotherapie ausübt. Ich finde, der Film ist auf.
Entschuldige, weil ich sag, dann kannst du gerne deine Kritik äußern. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Zu dem Punkt fand ich sehr einfach, aber schon einleuchtend, was Jonah Hill dann auch sagte, nämlich, ja, dass für ihn das Konzept der Therapeut, der eigentlich Ahnung hat, der hört immer nur zu und sagt einem nicht, wie man handeln soll. Und die Freunde, die eigenen, die eigentlich gar keine Ahnung haben, wie sie helfen sollen, die sollten eigentlich nur zuhören, aber die geben immer Rat. Und das fand ich sehr witzig. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, was ich auch spannend fand, ist diese Pyramide, die er am Anfang aufzeichnet. Irgendwie so basic, wie aber doch genial. dass ja irgendwie 90% aller Leute, die auch mit akuten Problemen zu ihnen kommen, diese Probleme eigentlich lösen können, indem sie diese Pyramide für sich lösen. Und an der Basis dieser Pyramide sind so körperliche Bedürfnisse wie Schlaf, Bewegung und Ernährung. Mhm. Und das ist ja wirklich so. Also jetzt, das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber das steht ja auch in dem gerade auch in Feuilletons viel besprochenen Kompass für die Seele. Ja.
Was kannst?
Ja, also das Seelenleben, wir fühlen uns manchmal, finde ich, fast, wir überschätzen uns auf eine Art. Wir denken immer, wir müssen unsere Emotionen, wir müssen unser Gefühlsleben oder überhaupt unseren seelischen Zustand im Griff haben. Dabei ist ja auch unser seelischer Zustand nur ein Produkt auch unserer Körperlichkeit und unserer Umwelt und von dem, wie lange wir geschlafen haben, wie gut wir geschlafen haben, ob wir uns gut ernährt haben, ob wir uns auch schön bewegt haben. Wenn die Sonne einmal geschienen hat, ist plötzlich, geht es uns auch besser. Also klar, das ist alles komplexer und doch finde ich sehr befreiend den Gedanken, dass wir doch dann auch manchmal sehr simpel sind. Und aber was war deine Kritik oder dein Gedanke noch dazu?
Nein, gar keine Kritik. Ich wollte eigentlich dir zustimmen. Ich finde das auch eine absolute Empfehlung. Und ich finde, das ist ein total wichtiger Film, weil er nämlich Therapie und therapeutische Behandlung hilft zu entstigmatisieren. Das finde ich total wichtig. Und das ist auch, finde ich, die große Errungenschaft des Filmes. In meinem privaten Umfeld, vielleicht sage ich es mal so, gibt es ja möglicherweise so ein, zwei Psychotherapeuten. Und die, das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, als Profis gucken da zumindest komplexer drauf, als ich da vielleicht so drauf gucke. Mhm. Ich fand das nämlich auch ziemlich beeindruckend, die Art, wie der Stutz therapiert. Und musste dann erfahren, dass letztlich seine Konzepte nicht so bahnbrechend sind, wie sie vielleicht dort präsentiert werden. Sie sind aber, und ich glaube, das ist am Ende vielleicht auch der, oder mein Punkt, was diesen Film anbetracht, es sind eben genau die Konzepte, die halt für Jonah Hill super funktioniert haben. Deswegen ist er ja auch so begeistert von ihm als Person, weil er der auch der Helfer von ihm ist. Und ich glaube, es ist vielleicht nur wichtig, das ist meine einzige Ergänzung, zu sagen, dass diese Konzepte für eine andere Person aber vielleicht nicht so gut funktionieren und vielleicht jemand anders eine Art von Therapie braucht, wo er eben nicht gesagt bekommt, wie er es zu machen hat, sondern vielleicht lieber jemand braucht, der zuhört. Also ich will sagen, das ist, glaube ich, was sehr Individuelles. Und natürlich aber berichtet Jonah Hill aus der Sicht einer Person, die eben sehr große Hilfe erfahren hat durch Stutz, genau.
Jetzt haben wir über viele Empfehlungen geredet.
Ja. Reden wir doch noch mal 5 Minuten über den Titelfilm der heutigen Folge.
Ja, ich habe mir das 7-Tage-Probe-Abo von Mubi jetzt schon zum zweiten Mal geholt, um den Film gucken zu können. Und ich habe noch ein paar E-Mail-Adressen, die ich benutzen kann in der Zukunft. Aber ich muss sagen, wir haben ja gerade schon auch ausführlich gesagt, was es da alles zu sehen gibt. Auch optisch holt mich Mubi komplett ab, habe ich auch nochmal gedacht. Also vielleicht bleibt es auch nicht beim Probeabo. Vielleicht tausche ich auch mal irgendwie mein Netflix-Abo gegen ein Mubi-Abo. So, wir sind also bei Mubi und wir sind bei Une Jeunesse Allemande, eine deutsche Jugend. Ein Film von Jean-Gabriel Perriot, ein Dokumentarfilm, der, wenn ich jetzt versuche, es zusammenzufassen, eigentlich ein Blick von außen ist auf die Radikalisierung der deutschen Jugend in den späten 60er und frühen 70er Jahren und dem Aufstieg der RAF. Und es ist ein Blick von außen im doppelten Sinne, weil es ja einerseits sozusagen ein Blick aus dem Ausland, aus dem französischen Ausland ist, einerseits aber auch eben ein Blick aus einer anderen, neuen filmemacherischen Perspektive sozusagen. Denn die Art ist schon recht originell, wie Perriot hier an den Film rangeht. Also er kollagiert Bewegtbild, Archivmaterial von Fassbinder bis Antonioni, verwebt auch, ich glaube zuvor tatsächlich nie gezeigte, Studentenfilme von Holger Mainz, also einem Mitglied der RAF selbst, und auch von Reportagen von Ulrike Meinhof zu einer Art, ja, Kaleidoskop, auch recht unkommentiert. Und es ist auch ein inhaltlich, würde ich sagen, origineller oder neuer Blick auf das Thema Staat versus RAF. Denn er zeigt, dass es eigentlich nicht nur eben ein Krieg von Staat versus RAF ist, sondern eigentlich ein Krieg der Bilder oder ein Krieg der Geschichten und ein Krieg der Berichterstattung. Georg, du hast ja den Film vorgeschlagen. Wie kamst du da drauf? Und wie bist du jetzt mit deiner Wahl zufrieden?
Wie kam ich drauf? Ich muss ganz einfach sagen, dass mich die Zeit der RAF oder diese Art von deutschem Terror immer wieder fasziniert. Ich kriege auch immer wieder, das habe ich auch nochmal heute gedacht und auch in der Vorbereitung, ich bekomme manchmal auch diese hippiesken Leute und diese brutalste Gewalt in der Zeit der Radikalisierung, wo auch alle, aus welchen Gründen auch immer, offensichtlich sehr einfach an Waffen kamen, an Sprengstoff kamen und brutalste Morde auch verübt haben. Das bekomme ich manchmal einfach nicht zusammen in meinem Kopf und das finde ich immer wieder faszinierend. Zumal ich auch ein paar andere Filme kenne, zum Beispiel fällt mir ein Black Box BRD, habe ich gesehen. Das gibt ja auch über die RAF, also offensichtlich Filme und Werke ohne Ende. Ich habe vor langer Zeit sehr begeistert Stefan Aust, der Bader-Meinhof-Komplex gelesen und ja, dachte, naja, ist mal wieder Zeit für einen Film über die RAF. Und ich finde erstmal, was deine zweite Frage betrifft, den Film sehr gelungen, weil er Filmmaterial hervorbringt, das man, wie du gesagt hast, noch nicht oft gesehen hat. Also, wie ich gelesen habe, hat der Regisseur wahnsinnig viele Stunden Archivmaterial gesichtet und eben auch nochmal Dokumente zutage gefördert, die so noch nicht zu sehen waren. Insgesamt fand ich den ersten Teil des Films weit eindrücklicher als den zweiten. Ich fand, der rote Faden geht dann so irgendwann verloren. Oder vielleicht anders gesagt, mich hat die Radikalisierungsphase von Meinhof, von Holger Klein, von Bader etc., die hat mich weit mehr interessiert als dann die Abhandlung des Terrors, den sie dann verübt haben.
Ja, da stimme ich dir total zu. Für mich ist das auch ein totales Faszinosum. Insbesondere Ulrike Meinhof auch in diesem Film, also schon immer und in diesem Film auch wieder, weil von ihr auch einfach besonders viel Material existiert, dadurch, dass sie ja so viele Fernsehauftritte gemacht hat. Sie ist sehr eloquent, sie ist sehr jung, sie ist, wie glaube ich Gudrun Enslin ja auch, Stipendiatin der Deutschen Studienstiftung, so eine hochbegabten Stiftung. Du merkst, das sind einfach super smarte Frauen, super smarte insgesamt. Also ehrlich gesagt, vor allem die Frauen wirken smart, die Männer, die wirken mal so, als würden sie es für den Lifestyle machen.
Ey, das war glaube ich auch so. Also das ist auch immer noch mein Eindruck dieser gesamten, habe ich mir letztens mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der das nicht so geteilt hat, aber ich bin immer noch der Meinung, es ist auch ganz viel Lifestyle gewesen und cool sein und ja. Bader wollte auf jeden Fall auch einen fetten Porsche fahren. Das wollte der. Hm.
Dazu übrigens habe ich auch so eine witzige Anekdote. Ich war seit langem mal wieder bei Von Mainz bis an die Memel, dem Videoschnipselvortrag von Jürgen Kuttner, den ich ja...
Warst du da?
Ja, ich war jetzt vor ein paar Wochen nochmal da.
Ach lustig, ich war im Januar auch da.
Ah ja. Ja, ich war in der März-Vorstellung, Geilo. Also auch große Empfehlung an alle Medienwissenschaftler und Kulturwissenschaftler da draußen. Es ist eigentlich die YouTube-Party der Intellektuellen.
Auf jeden Fall.
Wenn man so will. Oder die YouTube-Party, bevor es YouTube gab.
Das stimmt total.
Er zeigt halt Videoclips, die er aus irgendwelchen Archiven kramt, meistens auch irgendwelche skurrilen Fernsehschnipsel. Erzählt aber ungefähr 30 Mal so lang, wie der Schnipsel ist, davor, was man in diesem Schnipsel sehen wird. Und das ist auch das eigentlich Spannende, finde ich, das, was er da immer erzählt und die ganzen Referenzen und Querverweise, die er da aufmacht.
Ja, er lädt die Szenen ja so auf, sonst würden sie ja gar nicht so funktionieren.
Naja, und die letzte ist immer an der Volksbühne übrigens. Und der letzte Videoschnipsel-Vortrag stand unter dem Thema, auch sehr witzigen Thema, wie ich fand, falsche Menschen am falschen Ort.
Geil.
Ich könnte eine eigene Folge jetzt dazu machen, ja.
Wie geil, das sind ja alles auch so One-Offs, also man kann das ja nicht nochmal gucken, ne? Das ist halt einmal und nie wieder.
Genau. Leider wird das nicht aufgezeichnet. Das wird zu keinem Schnipsel gemacht.
Ja.
Und da wirklich, da war alles von einem jungen Dieter Bohlen, irgendwie 87 in Moskau vor dem Kreml, der dann Interview gibt, bis hin zu den, wie heißen die nochmal, diese so und so Sisters mit den Pudeln immer auf den Armen?
Oh Gott, ja.
Die, warte, das gucke ich jetzt parallel nach. Die Jakob-Sisters. Bis hin zu den Jakob-Sisters in den 60er Jahren in Teheran vor der Mutter des Schahs oder so, die da auftreten. Also wirklich falsche Menschen am falschen Ort.
Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ganz kurz noch eine ganz kleine Seitenanekdote. Kennst du das Video von Dieter Bohlen bei Harald Schmidt zur Zeit der Trennung von Verona Feldbusch?
Nee.
Das ist auf jeden Fall auch eine Shownote. Es ist schrecklich ohne Ende und gleichzeitig ein Zeitzeugnis der 90er Jahre. Sowohl er als auch sie, die sind beide unabhängig voneinander bei Harald Schmidt zu Gast. Und Harald Schmidt ist dann auch nicht, wie soll ich das sagen, sich nicht zu schade, sie nach der Scheidung zu fragen. Es waren andere Zeiten. Und dann berichten beide aus ihrer Perspektive. Absurd, absurd.
Wow. Ja, okay, muss ich mir auch anschauen. Und übrigens auch ein Highlight, Michail Gorbatschow in einer Pizza Hut-Werbung.
Geil. What?
Ja, also es war wirklich also viel Absurdes dabei, aber fast das Absurdeste war, jetzt weiß ich leider nicht mehr den Namen, das war irgendwie auch so ein Ex-RAF-Typ, es wurden dann ja so ein paar irgendwo hin verfrachtet, sozusagen man wusste nicht wohin mit ihnen und der war noch in Paris untergetaucht und musste dann nach Schwedt. Und also in die DDR, was für eine Strafe.
Szenenwechsel auf jeden Fall.
Ja, und das Witzige ist aber, der Typ hatte sich, der erzählt noch, in diesem Video, es ist wirklich absurd, der steht da und erzählt, wie er in Paris dann noch im, keine Ahnung, so und so Kaufhaus sich noch eingedeckt hatte. Und jetzt in Schwedt steht er da mit seinem Pierre Cardin Blazer und muss irgendeinen Gabelstapler fahren.
Ey, Schwedt ist ja auch das Ende der Welt.
Also so viel zum Thema Lifestyle. Der hat sich da noch den Koffer vollgepackt mit Markenklamotten aus Paris und dann muss er damit nach Schwedt. Das waren schon Leute mit irgendwie einer Art, mit einem Image, was sie pflegen wollten und irgendwie einem Anspruch an ihren Lebensstil.
Auf jeden Fall, so sehe ich das auf jeden Fall, genau. Und Ulrike Meinhof natürlich, aber auch Gudrun Enslin, einfach ein total anderes intellektuelles Kaliber.
Total anderes Format. Also das war ja wirklich, und das ist schade eigentlich, dass es da nicht mehr drum ging. Ich finde, das ist deswegen so eine faszinierende Person, weil du denkst, das ist so eine smarte Frau, so eine engagierte, gesellschaftlich engagierte Journalistin. Wie kommt man dann dahin, Menschen umzubringen von dort? Wie ist da diese Radikalisierung passiert? Also wie wird man zu einer kaltblütigen Terroristin? Also irgendwo konnte ich beim Film schauen schon auch die Frustration verstehen, die dann bei ihr durchkommt, wo man denkt, ja, was sollen wir denn noch machen? Also wenn du den Faschismus da in dieser kapitalistischen Gesellschaft siehst oder glaubst zu sehen und du gehst auf die Straße und du wirst irgendwie niedergeknüppelt und es werden Leute erschossen, Demonstranten und Demonstrantinnen erschossen, dann kann ich schon verstehen, dass man irgendwann denkt, es reicht nicht mehr, dass ich Widerstand leiste, aber danach zurückgehe in mein kuscheliges Zuhause und in mein bürgerliches Leben. Ich muss das hinter mir lassen, weil solange ich diesen Zufluchtsort noch habe, habe ich nicht alles gegeben. Das kann ich verstehen, aber das ist ja dann doch trotzdem nochmal ein weiter Weg.
Ja, und das erklärt der Film natürlich in keiner Weise, wobei es dazu bestimmt auch ganz viel Material gibt. Ich hatte mir beim Gucken dann immer so gedacht, dass solche Bewegungen ja auch solche Eigendynamiken entwickeln können. Also es gab ja dann irgendwann offensichtlich diesen Wendepunkt, dass Benno Ohnesorg erschossen wurde, dann der Anschlag auf Rudi Dutschke. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ja diese außerparlamentarische Opposition irgendwie auch, wie ich mir es gemerkt habe, dann irgendwie auch zerfallen ist. Und dass darüber sich ja so Splittergruppen, so Teilgruppen dann eben angefangen haben, entweder zu radikalisieren, so wie die RAF, gab ja auch noch ein paar andere Bewegungen, oder viele auch einen anderen Weg gewählt haben, indem sie halt mit dem System angefangen haben zu arbeiten. Wie zum Beispiel Eintritte in die SPD gab es, glaube ich, zu der Zeit auch ganz viele. Und dann war es doch so, dass Bader einsaß und dann wurde er von der Gruppe, bei der Meinhof mit dabei war und sich dann, glaube ich, spontan entschieden hat, mitzumachen.
Da wurde er befreit, ne?
Wurde er befreit und zu dem Zeitpunkt mussten sie dann eben, weil dann offensichtlich sie nach ihnen auch gefahren wurde, untertauchen und ab dem Zeitpunkt waren sie im Untergrund. Dann ist man wahrscheinlich sehr schnell, so stelle ich mir das vor, ich habe gar keine Ahnung, sehr schnell in der Dynamik drin, wo man auch nicht mehr, wo es den Weg zurück auch immer nicht mehr gibt.
Trotzdem finde ich, ist es ein weiter Weg von, jetzt ist auch alles egal, ich setze mal hier die Brandbombe ins Kaufhaus versus ich entführe jemanden und bringe den um.
Natürlich, genau. Also, ja, ja. Ich fand es auch krass zu sehen, mit welcher Kühlheit dann in einer Szene auch Gudrun Enslin darüber spricht, wie sie auf das Thema Gewalt guckt. Sie sagt nämlich, gegen eine Gesellschaft, für die Gewaltanwendung eine Selbstverständlichkeit geworden ist, kann man nur mit Gewalt vorgehen. Gegen Napalmbomben helfen keine Filme über brennende Kinder. das war so eine Szene im Film, die mich total erschüttert hat.
Ist es nicht aber auch ein irgendwie ironischerweise etwas, was auch nur eine Generation sagen kann, deren Eltern eben auch noch die Kriegsgeneration war und die Nazis waren? Also eine Generation, die selber auch noch von Gewalt geprägt ist? Also sozusagen eigentlich wenden sich ja genau gegen diese Generation, sind aber selber auch nicht frei von, also sie sind selbst auch noch geprägt vom Faschismus und von der Gewalt der vorhergehenden Generation.
Ja.
Obwohl sie ja genau dagegen rebellieren.
Unbedingt. Ich glaube, ihr Anspruch ist ja eben ja auch nicht Pazifismus, sondern ja irgendwie Revolution. Das wollen sie ja unbedingt. Und
also da sind wir, wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, ja, die sehr brave, sehr auf Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation.
Ja, ich meine, von der letzten Generation sagt niemand, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.
Ja.
Und das macht ja auch diese ganzen Vergleiche mit Klima, Kleber, Klima-RAF etc. auch so wahnsinnig absurd, offensichtlich.
Und den Film aber auch so aktuell, oder das fand ich auch noch einen anderen vielleicht interessanten Punkt, erschreckend, wie aktuell viele Topoi von damals, obwohl es ja über 50 Jahre her ist, noch sind. Also sei es eben sozusagen die, in Anführungsstrichen, Revolution gegen den Staat, jetzt heute irgendwie in Form von Klimaaktivismus, aber auch irgendwie die Springerpresse, die Massen irgendwie aufpeitscht. Das ist alles immer noch
Thema, ja. Oder auch wenn man sich anguckt, wie Ulrike Meinhof sich in rein männlichen TV-Shows behaupten muss. Also es ist schon beeindruckend, wie sie dem mühelos Paroli bietet. Das finde ich schon, das hat mich schon sehr beeindruckt. Auch wahnsinnig geschliffene Sprache, wahnsinnig gewählt, schon faszinierende Persönlichkeit. Vielleicht ist das richtig formuliert.
Auch faszinierend, das Wort fällt heute oft, ist für mich Horst Mahler auch schon übrigens lange gewesen. Auch so viel zum Thema, wie legt man einen solchen Weg zurück? Also wie legt man einen Weg zurück von einer bürgerlichen Existenz hin zu, oder von einem Filmkunststudenten hin zu einem Mörder oder Terroristen. Wie legt man einen Weg als Horst Mahler zurück von einem Anwalt einer linken terroristischen Vereinigung zu einem Holocaustleugner und Nazi, Neonazi? Ja, da verknotet sich was in meinem Gehirn.
Ja, ich glaube, das verbindende Element, denkt darüber ja auch nach, es gibt ja neben Horst Mahler auch noch andere Figuren, die quasi die Lager gewechselt haben. Und ich glaube, das verbindende Element, so erkläre ich mir das immer, ist am Ende vor allem das gegen den Staat sein. Und das geht halt am Ende von beiden Seiten. Und die Haltung ist dann manchmal, die ist manchmal offensichtlich für Leute flexibel.
Aber ja, zurück zum Film. Ich wollte noch anmerken, fand ich alles interessant, interessante Personen, interessante Herangehensweise, filmemacherisch. Spannend sozusagen, wie aktuell vieles noch ist. Aber irgendwie wurde mir in dem Film auch zu wenig erklärt. Also man muss schon sehr genau wissen, dass jetzt gerade Fassbinder redet. Ich weiß noch, dass ich irgendwann geguckt habe und dachte, ist das Herr Fassbinder? Und dann habe ich mal kurz pausiert und gegoogelt und so, das ist er. Man muss auch die Personen erkennen. Man muss, weil die nur zum Teil auch mit Einblendung irgendwie benannt oder namentlich genannt werden, man muss die Filmzitate auch kennen bzw. erkennen. Das habe ich, glaube ich, auch nicht immer getan. Und dadurch ist das für mich irgendwie sehr, ja, elitäres Kino auch. Und sowieso, ich habe mich dadurch die, weiß nicht, 300.000 Seiten war da mein Hofkomplex irgendwann gequält. Also nicht gequält, wobei zum Teil. Also das war sozusagen meine Basis, diesen Film zu gucken. Wenn ich das nicht gelesen hätte, hätte ich, glaube ich, früher ausgeschaltet.
Kann ich nachvollziehen. Und wäre auch so ein bisschen meine Kritik. Ich meine, am Ende muss, glaube ich, schon ein Film, der Film ist 2015 gedreht worden, sicher schon die Frage stellen, warum nochmal ein Film? Allein, wenn man sich mal auf der Wikipedia-Seite zur RAF umtut, sieht man, was für eine Batterie an filmischen Werken eigentlich seit den 70ern veröffentlicht wurde, von eben Fassbinder, Dokumentarfilme, Stefan Aust hat selbst auch mitproduziert, Blackbox BRD und noch und nöcher Werke. Warum brauchst du diesen Ansatz? Und da würde ich am Ende doch sagen, neben diesem spannenden künstlerischen Ansatz hat, finde ich, der Film relativ wenig Inhaltliches neu beizutragen. Und wenn man so ein bisschen mit den Figuren vertraut ist, dann ist es wahrscheinlich vor allem das neue Material, was man noch nicht gesehen haben dürfte, was den Film am Ende ausmacht. Genau.
Also deswegen, doch ein Film für eine sehr spitze Zielgruppe.
Unbedingt, genau. Und deswegen würde ich abschließend auch sagen, auf unsere beliebte Frage, muss man diesen Film gesehen haben, würde ich ganz klar sagen, nein, muss man nicht.
Non, wie der Franzose sagt. Gut, dann bleibt noch unser Filmsnack.
Hast du einen mitgebracht?
Ja, ich habe eine neue Sorte Tortilla-Chips entdeckt. Oh. Doritos Sweet Chili Pepper. Und die sind, ich kann gar nicht sagen.
Finger looking good.
Ja, die sind wirklich sehr, sehr, sehr lecker, vor allem in Kombination. Ich weiß gar nicht, hatte ich die schon mal erwähnt, diese fertige Avocado-Creme von Neni?
Ja.
Neni zu Tisch?
Ja, die war schon mal Thema.
Echt? Ich dachte, ich hätte nur die Oliven erwähnt, die Avocado.
Ja, okay, kann sein. Aber Neni kommt mir bekannt vor.
Ja, also ich glaube, die Marke habe ich schon mal erwähnt. Es gibt ja auch die Restaurants in den 25-Hours-Hotels von Neni. Also ist eine Kette. Und die haben eben aber auch in Supermärkten Produkte wie eben diese Oliven. Kann ich sehr empfehlen. Allerdings auf jeden Fall nur die Ingwer-Zitrone. Niemals Mango. Minze. Nee, und die Neni Harissa Avocado Creme ist auch sehr gut, aber vor allem zu diesen Doritos Sweet Chili Pepper Tortilla Chips.
Geilo.
Ja.
Sehr geil.
Hast du dem was hinzuzufügen?
Kategorie Snack, ich weiß nicht, das zählt nicht so richtig, aber ich wollte so kulinarisch, habe ich auf jeden Fall diese Woche eine totale Entdeckung gemacht, und zwar Reis. Sabrina, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe einen Reiskocher seit neuestem, ich hatte vor kurzem Geburtstag, und es ist eine Welt, eine bislang verborgene Welt, er hat sich mir erschlossen. Es ist vollkommen der Wahnsinn, es ist wirklich der Wahnsinn, was in Reis drin steckt.
Aber was steckt
und
denn in Reis?
Ich habe Reis gehasst und jetzt liebe ich Reis. Ja, also allein schon, dass es so verschiedene Sorten gibt und die schmecken wirklich so anders und dass man eben doch auch wirklich mit so einem einfachen Tontopf wirklich Reis herstellen kann, der ist Lichtjahre besser als dieses Zeug, was man sonst so kocht. Und das war mir bislang immer egal und ich werde den anderen Reis auch weiter essen, aber ich bin wirklich total überwältigt davon, wie anders im Reiskocher gekochter Reis ist. Es ist unglaublich. Man muss dabei gewesen sein.
I guess.
Auf jeden Fall. Und dann habe ich mir halt dann so ein bisschen Meal Prep-mäßig, den mache ich jetzt auch ab und zu mal, habe ich mir halt dann irgendwie so ein asiatisches Stir-Fry gemacht mit so ein bisschen Brokkoli und Gemüsezeug drin und dann so einer geilen asiatischen Soße mit Reisessig und Sojasauce und Sesamöl geröstetem und Ingwer gerieben und Knoblauch gerieben. Und das ist so eine geile Reisbowl geworden. Ohne Witz.
Ja, mach ich eigentlich öfter.
Und die kann man halt auch gut zum, die kann man halt auch dann nämlich auch so gut wegsnacken beim Essen. Ja. Also Reis. Meine Empfehlung ist Reis.
Okay. Schaltet nächste Woche wieder ein für unseren nächsten Filmsnack. Kartoffeln. Ja, finde ich gut. Ich glaube, wir hatten noch nie, zum einen haben wir noch nie so viele Querverweise, Referenzen, Klammern, whatever gemacht. Und vor allem auch das Verhältnis von tatsächlicher Filmbesprechung zu allem anderen drumherum.
Ja, die Folge war ziemlich wild.
Etwas auf den Kopf gestellt.
Ja. Wir versprechen euch, in der nächsten Folge geht es wieder gewohnt deutsch strukturiert zu. Mit den ausgewogenen Anteilen Einleitung, Mittel und Schluss. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, gute zwei Wochen. Schreibt uns gerne euer Feedback an
freieplatzwahlpodcast@gmail.com.
Yes. Es hat Spaß gemacht, Sabrina. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.